Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute mit mir am Mikrofon Rainer Markus Walter. Und in dieser heutigen Plattform, da wenden wir uns mal dem Archiv der Stadt Ulm zu. Wir werden dann tief eintauchen und zu Gast in der heutigen Sendung ist Frau Dr. Gudrun Litz vom Stadtarchiv Ulm. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das Mittelalter und die frühe Neuzeit, die Stadtgeschichte sowie Kunst-, Kirchen- und Frömmigkeitsgeschichte und das Stiftungswesen. Aktuell hat Frau Litz die Ausstellung Aufgerissen im Ulmer Museum betreut. Diese Schau präsentiert seit dem 27. November 2011 bis noch zum 19. Februar 2012 gotische Architektur Zeichnungen zum Ulmer Münster. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Litz.
Freue mich, hier zu sein.
Frau Litz, eine Frage. Was ist eigentlich Frömmigkeitsgeschichte?
Frömmigkeitsgeschichte ist die Geschichte eben des frommen Lebens, also jetzt nicht die Kirche, ein spezieller Teil der Kirchengeschichte, jetzt nicht die Institution Kirche oder die Theologiegeschichte, sondern wie zeigt sich die Frömmigkeit in verschiedenen Jahrhunderten?
Ist das gleich auch noch zur Brücke zu Ihrer Ausbildung? Haben Sie irgendwie Theologie studiert oder sowas?
Genau, ich habe in Göttingen auch ein Theologiestudium absolviert mit dem Schwerpunkt Kirchengeschichte.
So wird man also Stadtarchivar?
Ja, das ist eher etwas ungewöhnlich. Also man studiert prinzipiell Geschichte. Aha. Und also man wird Historiker oder Historikerin oder Jura geht auch noch, macht dann eben eine Promotion in den meisten Fällen und dann hat man noch eine spezielle archivarische Ausbildung und dann kann man sich eben in den Stadtarchiven, Landesarchiven, im Bundesarchiv bewerben für diese Wissenschaftlerstellen eben im Archivwesen.
War das immer so ein Traum von Ihnen? Also hatten Sie ein klares Bild davon, wie Sie während dem Studium noch, ich möchte gerne mal in ein Archiv gehen? Oder
nein, das hat sich das erst später ergeben? Nein, das hat sich erst später ergeben. Ich wollte auf jeden Fall was mit Büchern machen, das war klar. Mhm. Aber ob Bibliothek, Archiv oder sonst was, das hat sich dann erst im Laufe des Studiums ergeben.
Ist ein Stadtarchiv denn immer, weil Sie jetzt gerade das mit Büchern sagten, zwangsläufig an Bücher gebunden oder wird da nicht auch anderes gesammelt?
Nein, die Archive sammeln nicht primär Bücher, das machen ja die Bibliotheken, sondern die Archive sammeln Urkunden oder Akten, das ist der klassische Bestand, aber eben auch Grafiken, also Bildmaterial zu den Geschichten, für die sie eben verantwortlich zeichnen.
Und genau solches Bildmaterial ist ja im Moment auch im Ulmer Museum zu sehen. Darüber wollen wir heute auf jeden Fall noch in der nächsten Stunde sprechen. Aber zunächst würde mich nachher einfach mal interessieren, was es eigentlich mit so einem Stadtarchiv auf sich hat, wie das so aussieht, wie das funktioniert und was da so drin verborgen ist. Aber zunächst hören wir mal Musik. Heute zu Gast bei uns in der Plattform ist Frau Dr. Litz vom Stadtarchiv Ulm. Frau Litz, wo ist denn eigentlich das Stadtarchiv in Ulm überhaupt untergebracht?
Das ist an historisch bedeutendster Stelle auf dem Weinhof im Schwörhaus. Das kennen die Ulmer alle vom Schwörmontag. Und da ist das Stadtarchiv seit 1907/8 war es zusammen mit der Stadtbibliothek. Und die hat jetzt diesen wunderschönen Neubau gekriegt mit der Glaspyramide. Sie ist 2005/2006 ausgezogen und seit 2007, dann wurde das Haus umgebaut, ist das Stadtarchiv alleine da im Schwörhaus drin.
Jetzt habt ihr richtig viel Platz?
Ja, jetzt haben wir mehr Platz, aber der Platz reicht natürlich lange nicht aus, um alle Dokumente der reichen Ulmer Stadtgeschichte zu verwahren. Wir haben zwei Nebengebäude, eins auf dem Weinhof, Weinhof 15 und ein großes Außenlager in der Pionierkaserne.
Ah ja, okay, also das, habt sich doch die Jahrhunderte dann angesammelt, passt nicht alles rein. Wie ist denn das jetzt? Das sind ja jetzt ganz wertvolle Dinge. Ist da alles voll klimatisiert in den Räumen? Sie haben gesagt, es wurde auch noch ein bisschen umgebaut. Da muss man ja wahrscheinlich dem auch Rechnung tragen, was man da verwaltet.
Genau, es muss für geeignete Klimaverhältnisse gesorgt werden. Es muss auch statisch ja passen in den Gebäuden. Das Problem im Schwörhaus ist, unten ist ja ein Gewölberaum. Da können Sie aus statischen Gründen nicht so viele Planschränke und reinbauen, wie Sie brauchen im Archiv. Deswegen eben der Rückzug eben in Nebengebäude, um das auch statisch tragbar zu machen.
Also Sie haben zwar ein hübsches historisches Gebäude, aber dem muss man halt einfach dann auch Rechnung tragen,
genau. Okay. Das ist sehr wichtig, weil nicht, dass es dann einstürzt. Dadurch hatten wir allerdings auch die Möglichkeit, im Gewölbe eine wunderschöne Ausstellung zur Geschichte zu machen, zur Stadtgeschichte, ein kleiner Rundgang, der bislang eben so noch nicht da war. Und da kann man eben reingehen, wenn man möchte, jeder.
Das ist eine Ausstellung, die immer offen hat.
Die hat immer geöffnet zu den normalen Öffnungszeiten, also Dienstag bis Sonntag, und ist von jedermann zu besuchen.
Also ihr seid so auf diese Art und Weise gesehen schon eigentlich auch ein offenes Haus.
Genau, durch diesen Umbau war das eben auch erst möglich. Wie gesagt, früher war ja Bibliothek und Stadtarchiv drin. Da waren die räumlichen Verhältnisse für das Stadtarchiv sehr problematisch und keine große Öffentlichkeitsarbeit möglich, also im Haus. Das hat sich jetzt doch sehr verbessert.
Was wird denn eigentlich archiviert?
Wir sind das Stadtarchiv, also wir sind erstmal die Behörde, eben die das kommunale Schriftgut verwaltet oder archiviert.
Klingt erstmal ganz schön trocken.
Das klingt wahnsinnig trocken, muss es aber nicht sein, weil auch Verwaltungsschriftgut dann sehr interessante Informationen beherbergen kann. Und wie jetzt bei der Ausstellung eben über die Planrisse zum Ulmer Münster aus dem 14., 15., Anfang 16. Jahrhundert eine ganz spannende Sache werden kann, wenn man die eben dann, wenn diese städtische Behörde, in dem Fall das Pfarrkirchenbaupflegamt, die aufgehoben hat und heute eben zu zeigen sind.
Ja, Deutschland hat ja, glaube ich, nicht erst seit gestern die Angewohnheit, alles aufzuschreiben und akribisch festzuhalten. Das kommt Ihnen dann zugute, Jahrhunderte später. Was ist denn eigentlich das älteste Dokument, das sich in Ihren Regalen befindet? Wissen Sie das? Ist das jetzt eine gemeine Frage?
Zu den ältesten Dokumenten gehören zwei Fragmente aus dem 9. Jahrhundert vom Klosterreich, die in Kloster Reichenau geschrieben wurden, zwei Handschriften. Davon haben wir Fragmente, eben also Einzelteile erhalten. Und dann setzt eben auch die Urkundenüberlieferung ein, der sich herausbildenden Stadt, die dann später Reichsstadt wurde.
Diese Fragmente, die Sie erwähnt haben, die vermeintlich die ältesten sind, um was dreht sich in denen? Sind die so Fragmente, dass man noch rauslesen kann, um was es eigentlich geht? Oder steht da nur irgendwo, wie hieß Ulm damals? Hieß Ulm immer Ulm?
Ulmam war ja, der erste Name, Ulmam. Diese beiden Fragmente stammen aus Kirchenrechtsbüchern oder theologischen Traktaten, also haben speziell nichts mit Ulm zu tun, wurden aber offensichtlich hier gelesen oder gebraucht.
Und so sind Sie dann hier in Ulm gelandet.
Ja.
Wird eigentlich so ein Archiv auch stets weitergeführt und aktualisiert? Also ist das auch heute noch ein Archiv oder hört es dann irgendwann auf und sagen wir, dass alles, was danach kommt, ist in ganz anderer Hand?
Nein, ganz im Gegenteil. Das wird weiter gesammelt. Auch das, was die kommunale Verwaltung jetzt hier im Rathaus und den anderen städtischen Behörden produzieren, wird zum Teil eben, das wird dann getrennt in archivwürdig, nicht archivwürdig. Man muss ja nicht alles fünfmal haben. Es reicht auch, wenn ein Dokument einmal da ist. Das schaut der Archivar dann durch und die Archivarin sagt, das ist archivwürdig, das nicht mehr, wird dann sozusagen aussortiert. Was archivwürdig ist, muss natürlich gesammelt werden. Und manche Sachen eben, gerade bei Rechtsfragen, das muss ja gesammelt werden, damit man später darauf zurückgreifen kann. Das liegt eine gewisse Zeit lang in den Behörden selber und dann gibt es den sogenannten Aktenplan und nach dem Aktenplan wird dann abgegeben eben an das Stadtarchiv. Aber zu diesen nur rein städtischen, verwaltungsmäßigen Sachen gibt es auch viele Sammlungen aus Privatbesitz oder zur Ulmer Stadtgeschichte, die wir dann ankaufen oder gucken, dass wir es ankaufen können oder eben aus Privatbesitz hier der Ulmer Bürger, die auch sehr viel sammeln. Es gibt viele Leute, die sammeln Grafiken, es gibt Leute, die sammeln Münzen zur Stadtgeschichte und da gucken wir natürlich auch, dass die dann irgendwann entweder als Leihgabe oder wenn die Familien nicht mehr interessiert dran sind, dass die ins Stadtarchiv kommen.
Wäre jetzt zum Beispiel anhand Ihrer Sammlung es möglich, zum Beispiel ein Bild des Büchsenstadels zu zeichnen über die Jahrhunderte?
Ganz genau. Der Büchsenstadel als einer der großen Stadelbauten der Reichsstadt. Da kann man eben gucken in alten Plänen, die wir haben, wie der praktisch ab dem ältesten Stadtplan 1597 im Vogelschauplan, der im Ulmer Museum hängt. Und dann den Ansichten aus der frühen Neuzeit kann man genau die Entwicklung und die Baugeschichte eben dieses Gebäudes nachvollziehen und in den städtischen Bauakten nachgucken, was es gekostet hat, welchen Ärger es gab, was passierte. Also man kann praktisch die Geschichte dieser Gebäude nachvollziehen.
Rein architektonisch nur oder auch von dem, was sich dort menschlich drin verborgen hat? Habt ihr da auch Einblick? Wird sowas auch aufgehoben? Also wer hat es bewohnt? Wer hat es belebt?
Genau, die sogenannten Häuserbücher und dann später auch die Bürgerbücher, die muss man dann zusammensehen. Und dann kann man für manche Häuser hier in der Reichsstadt, kommt man bis ins 15. oder 14. Jahrhundert zurück, kann sagen, wer hat da gewohnt? Waren das eher Handwerker? Waren es Kaufleute, waren es Patrizier, je nachdem, wo die Wohnlage war. Und ab dem 19. Jahrhundert, wenn man dann eben auch die gedruckten Adressbücher hat oder so, kann man das nahtlos verfolgen bis heute.
Wäre super interessant. Da möchte ich jetzt gar nicht weitermachen. Das hat mich jetzt nur interessiert, weil unser geschätzter Kollege Fabiano Nitsch, der heute für Technik zuständig ist, hatte mich nämlich im Vorfeld schon drauf angesprochen und hat gesagt, eigentlich müsste man da doch mal eine Sendung über den Büchsenstadel machen.
Ganz genau. Da müssen Sie einfach den Kollegen von den zuständigen Bauamt einholen. Und die machen ja, wenn zum Beispiel hier restauriert werden würde oder irgendwas renoviert, müssen die eine Bauuntersuchung machen. Hm. Und die kommen dann zu uns ins Archiv und benutzen diese Sachen.
Super. Ich glaube, genau das machen wir. Fabiano ist angekommen, oder?
Ja.
Gut. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor ich die nächste Musik einspielen möchte. Es würde mich mal interessieren, was machen Sie eigentlich den ganzen Tag da im Archiv? Gibt es da so viel zu archivieren?
Es gibt so viel zu archivieren. Nun betreue ich den Bestand des Stadtarchivs bis 1802. Da haben wir natürlich nicht jeden Tag neue Eingänge und keine Behörde gibt jetzt da noch was ab. Wir haben manchmal den Glücksfall, dass wir in Katalogen und Antiquariaten dann noch was finden und unseren Bestand hinzufügen können oder eine Schenkung kriegen von Altbestand. Aber das ist jetzt nicht die Hauptarbeit, die ich habe, sondern ich kümmere mich um diese Bestände, die wir haben, helfe den Leuten, die Fragen an diesen Bestand haben, weil das oft nicht so ganz einfach zu lesen ist. Die Sprache ist oft schwierig für die Menschen. Ich kriege mündliche Anfragen, wenn die Leute, die Ulmer, reinkommen und mich persönlich fragen können. Oder ich kriege viele Schreiben per Mail oder per Post, die ich dann versuche zu beantworten. Ich betreue mit dem Arbeitskreis Schule und Archiv eben die Schulklassen, die kommen und eine Führung zur Stadtgeschichte besuchen. Ich arbeite mit an den Publikationen des Hauses, lektoriere die an unserer Zeitschrift Ulm und Oberschwaben, an den wissenschaftlichen Reihen des Hauses. Wir bereiten Ausstellungen vor, wie jetzt eben zu den gotischen Planrissen oder nächstes Jahr Aufbruch entlang der Donau. Das wird das Stadtthema 2012 werden. Da sind wir gerade in der wissenschaftlichen Aufarbeitung Ulm und die Auswanderer im 18. Jahrhundert. Ich halte Vorträge, schreibe selber Aufsätze oder eben Bücher, mache Lehrveranstaltungen, also kümmere mich um die Öffentlichkeitsarbeit für diese sehr, sehr wertvolle und wichtige Teil der Ulmer Stadtgeschichte bis 1802.
Ich sehe schon, langweilig wird Ihnen nicht, ne?
Ganz sicher nicht.
Nee. Entschuldigung. Ja, das war jetzt also mal so ein bisschen Abriss, was Sie und das Stadtarchiv so machen. Ich möchte später auch nochmal zurückkommen. Jetzt will ich ganz kurz nochmal Musik einspielen. Danach würde ich mit Ihnen gerne mal über die Ausstellung, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, ein paar Takte austauschen. Und zum Stadtarchiv und zu Ihnen kommen wir dann gegen Schluss nochmal. Frau Dr. Litz vom Stadtarchiv war in den vergangenen Monaten im Rahmen ihrer Tätigkeit auch museal unterwegs. Seit dem Ende November läuft im Ulmer Museum noch bis zum 19. Februar 2012 eine Ausstellung von gotischen Architekturzeichnungen zum Ulmer Münster. Was darf man sich eigentlich da genau drunter vorstellen? Ist es eine Ausstellung, die sich in erster Linie an Architekten wendet? Oder wie kam es überhaupt dazu, Frau Litz? Wie kommt man auf die Idee, Architekturzeichnungen längst vergangener Tage auszustellen?
Also es soll auf keinen Fall eine Ausstellung sein, die nur für Architekten ist. Das wäre dann doch eine sehr spezielle Ausstellung. Sondern es soll einfach eine Ausstellung für die Ulmer und alle Interessierten darüber hinaus sein. Eben wie man dieses große Gotteshaus von Anfang an plante und dann noch gebaut hat, weil wir sehen ja in Ulm jeden Tag das Münster und das ist ja nichts, was die Leute nicht kennen würden. Ja. Wie es dazu kam, zu diesem Kirchenbau und welche Baumeister daran wirkten, das versuchen wir eben in dieser Ausstellung der Bevölkerung zu zeigen.
Wer ist jetzt eigentlich auf die Idee gekommen oder beziehungsweise wie kam es, dass man jetzt diese Pläne plötzlich ausstellt? Ich meine, die liegen ja doch schon ein paar Tage im Archiv.
Genau, die liegen schon ein paar hundert Jahre jetzt im Tresorraum oder im jedenfalls gut gesichert. Erstmal waren das ja Baupläne, Entwurfszeichnungen, nach denen eben die mittelalterlichen Baumeister nach dem Baubeginn des Ulmer Münsters 1377 bauen mussten oder wollten. Die letzte große Arbeit zu diesen Münsterrissen war von Hans Köpf im Jahr 1976/77. Da gab es mal eine kleine Ausstellung und seitdem hat die eigentlich hier niemand mehr gesehen. Und 2007 kam ein Forscher von der Uni Karlsruhe oder dem Institut für Technologie, Institut für Baugeschichte zu uns, Herr Professor Böker, brachte seine Mitarbeiter mit und seitdem sitzen eben vier Architekten und Kunsthistoriker an diesem Bestand dieser gotischen Planzeichnungen zum Ulmer Münster und darüber hinaus über den ganzen Donauraum hier bei uns in Ulm im Stadtarchiv und im Münsterbauamt, dass auch noch einige dieser gotischen Baupläne verwahrt. Und aus dieser Arbeit der Wissenschaftler aus Karlsruhe ist eben ein großer repräsentativer Band jetzt hervorgegangen. Und wir haben uns gedacht, um diese neuen Forschungsergebnisse und das Interesse der Ulmer zu wecken an ihrem großen Sakralbau in der Mitte der Stadt, zeigen wir nochmal der Öffentlichkeit eben diese wunderschönen Pläne. Und wie Herr Böker uns eben gesagt hat oder jetzt rausgearbeitet hat, wir haben die zweitgrößte Plansammlung der Welt, eben von gotischen Planrissen hier in Ulm. Und diesen Schatz wollten wir jetzt eben nochmal präsentieren. Und dazu haben die anderen Kooperationspartner eben Münsterbauamt, Stadtarchiv, Institut für Technologie aus Karlsruhe, sind wir dann auf das Ulmer Museum zugegangen. Und da war der Böblinger Plan immer schon früher ausgestellt. Und jetzt gesagt, wir machen dann eine Ausstellung zum Ende dieses Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die das Ganze über Karlsruhe finanziert hat. Es lief eben seit 2007, die Risse wurden alle restauriert, also auch eine sehr aufwendige Restaurierungsmaßnahmen während dieser Jahre und sie wurden alle digitalisiert und das hört sich zwar leicht an, ist aber dann nicht so leicht, weil ein Plan von 3,50 Meter aus Pergament, den können Sie nicht einfach unter irgendeinen Scanner pressen, da muss man dann Fremdfirmen holen, die eben die technischen Möglichkeiten haben, eben solche Pläne auch einzuscannen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das recht anspruchsvolle Arbeit ist. Ich möchte jetzt nur noch mal den Bogen zu den Arbeiten selber haben, weil was mir nicht klar war und was ich glaube, was auch vielen nicht so ganz klar ist, wir reden ja hier von Plänen, die eigentlich gezeichnet worden sind zum Zeitpunkt, als das Münster in seiner Grundform bereits gebaut wurde. Ja, wir reden nicht von Plänen, die deutlich später.
Nein, wir reden von den Plänen dieser mittelalterlichen Baumeister. Der Bau wurde begonnen 1377 und 1543 hat der Rat der Stadt den Bau aus finanziellen Gründen eingestellt. Und diese Pläne, die wir und das Münsterbauamt hier in Ulm verwahren, sind genau aus dieser Zeit zwischen 1377 und 1500.
Und anhand dieser Pläne wurde dann später auch viel, viel später dann auch einfach noch der heutige Turm, den wir heute sehen, auch errichtet.
Ganz genau. Okay. Das blieb dann dem 19. Jahrhundert vorbehalten, als nach einem dieser Pläne für den Hauptturm, eben den von Böblinger, Matthäus Böblinger, der Turm dann vollendet wurde.
Wie kann der Laie mit solchen Plänen umgehen? Kann er überhaupt was erkennen?
Ja, man kann natürlich was erkennen. Das ist auf manchen Plänen einfacher, wenn Sie einen Turmgrundriss oder Aufriss zu einem zum Münsterturm sehen, erkennen Sie das natürlich viel leichter als Entwurfskizzen auf Grundrissen, die nicht wirklich dreidimensional hoch sind, sondern nur für Architekten wirklich wichtige Informationen erhalten. Aber wir haben ja eben, Frau Lassenschneider hat die Texte geschrieben oben für die eigentlichen Plan, Planrisse eben in der Ausstellung. Und da haben wir dann doch versucht, das allgemeinverständlich wiederzugeben, was darauf erkannt werden kann. Und wir konnten auch dankenswerterweise für entweder gebaute Architektur dann auf Bilder verweisen. Das Sakramentshaus in Ulm ist ja gebaut worden, da können Sie ein Foto nebendran hängen aus dem Münster. Oder für nicht gebaute Kunstwerke standen uns diese 3D-Modelle der Karlsruher Forschergruppe zur Verfügung, wo man dann mal sehen konnte, so hätte es aussehen können, wenn es gebaut worden wäre.
Die sind in der Ausstellung dann teilweise auch zu sehen?
Teilweise auch mit zu sehen und in der Publikation kann man das nachschauen.
Ich kriege so das Gefühl, ich glaube, eine Führung ist da schon ganz hilfreich, oder?
Führung ist sehr anzuraten, damit Sie das auch besser verstehen können und nicht nur vor einem dieser 3,10 Meter Pläne dann in Ehrfurcht erstarren vor den Fähigkeiten dieser Baumeister aus dem 15. Jahrhundert.
Ganz alleine haben Sie die Ausstellung nicht gemacht.
Nein.
Sie hatten da auch Kooperationspartner. Wie kam das zusammen? Wer hat da jetzt mit an den Drähten gezogen, damit diese Ausstellung zustande kam?
Wie gesagt, dieses Forscherteam um Professor Böker kam zu uns mit der Bitte, eben diese Pläne wiederzusehen und ins Münster Bauamt. Da liegen eben auch noch sehr wichtige Pläne, gerade für den Hauptturm. Und dann war relativ schnell klar, dass wir das auch präsentieren müssen, diese Ergebnisse. Und dann sind wir eben auf Frau Leistenschneider, die den alten Bestand im Ulmer Museum betreut, zugegangen. Die fand die Idee auch gut. Dann ging es darum, einen Antrag zu stellen an die Stadt, dass wir Geld kriegen. Und diese vier Kooperationspartner waren jetzt auch alle bei der Ausstellungseröffnung dabei. Die Texte selber jetzt für die Ausstellung hat Frau Leistenschneider geschrieben, oben für den Teil mit der Architektur. Und Frau Butenoth vom Münster Bauamt und ich eben unten für den einleitenden Teil, wo erklärt wird eben, wer waren diese Baumeister, wann wurde gebaut, was macht so eine Münsterbauhütte, welche Materialien brauchen die eigentlich und wann wird der Turm vollendet im 19. Jahrhundert.
Okay, also das sind dann so die Zusatzinformationen, die einfach auch mit reingeflossen sind in die Ausstellung. Heute zu Gast bei uns Frau Dr. Litz vom Stadtarchiv. Ich würde sagen, jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik und dann können wir trotzdem nochmal über das Ulmer Münster und seine Pläne reden, aber vielleicht gehen wir dann noch von der anderen Seite ran. Das Ulmer Münster mit seinem 161 Meter hohen Westturm ist weithin bekanntes Wahrzeichen der Stadt Ulm. Erdacht wurde es von mittelalterlichen Baumeistern, die ihre Entwürfe in hauchfeinen, auf Papier oder Pergament gezeichneten Plänen festhielten. Diese detaillierten Grund- und Aufrisse spielen eine zentrale Rolle für Konzeption und Ausführung eines Bauwerks und genau solche Zeichnungen sind derzeit im Ulmer Münster zu sehen. Aber diese Pläne sind ja auch so eine Art zeitgeschichtliche Ausführung. Zum Beispiel kann man sowas wie die organisatorischen Abläufe von einer mittelalterlichen Großbaustelle ablesen, habe ich mir sagen lassen, Frau Dr. Litz.
Genau, diesen organisatorischen Teil haben wir versucht im ersten Teil der Ausstellung darzustellen, anhand von Bild und natürlich auch Schriftquellen aus dem Archiv. Im Entree geht es dann erstmal um die Baumeister, diese 11 mittelalterlichen Baumeister zwischen 1377 und 1543, die hier in Ulm Baumeister waren. Die Baumeister waren zu 100% zu dieser Zeit erst Steinmetzen. Also man konnte noch nicht wie heute ein Architekturstudium machen. Das waren Handwerker eben, die aus dem Steinmetzgewerbe kamen und sich dann eben diese Fähigkeiten aneigneten, Wanderjahre vollbrachten, dann an den großen europäischen Baustellen aktiv waren, dort arbeiteten und dann eben an einer bestimmten Bauhütte oder Dombauhütte oder Münsterbauhütte dann eben Baumeister wurden. Das haben wir versucht in einer großen Tafel darzustellen, wie weit der Baufortschritt dieser 1377 begonnenen Pfarrkirche war, die man ja auch erst dann verlegt hat. Die alte Pfarrkirche war da, wo heute der alte Friedhof ist. Und nach der Stadterweiterung von 1316 baut man sich eben mitten in der Stadt eine neue repräsentative Pfarrkirche, eben das Ulmer Münster, und holt sich die Top-Baumeister der damaligen Welt dann nach Ulm. Es beginnt mit der Familie Pahler. Dann kommt die Familie Ensinger mit ihrem Schwiegersohn Hans Kuhn und dessen Sohn Kasper Kuhn. Dann kommen später die Böblinger. nach Ulm und bauen hier eben am Münster weiter. Diese Baumeister stehen einer Münsterbauhütte vor. Diese Bauhütte übernimmt die ganze Organisation des Baus. Der Baumeister hat einen Stellvertreter, das ist der Palier, auch Steinmetz. Dann sind so zwischen 5 und 10 ständige Steinmetzengesellen am Bau tätig. In Hochzeiten dann kann das auch bis zu 20 sein, bis zu 20 Steinmetzen, die dann da sind. Darüber hinaus braucht man natürlich auch noch andere Handwerker, vor allem Schreiner, die Gerüste bauen. Und andere Schmiede und sonstige Berufe, die dann eben noch am Bau benötigt werden. Und diese Münsterbauhütte existiert bis 1543. Organisatorisch ist diese wiederum unterstellt einer städtischen Behörde, die sich um das Kirchen- und Schulwesen kümmert. Die heißt in Ulm Pfarrkirchenbaupflegamt. Der stehen 3 Pfleger vor, 2 Patrizier, 1 Zünftiger. Und die kümmern sich vor allem nicht so sehr um das bauliche Geschehen, sondern um die Finanzierung dieses Baus.
Okay, also doch schon ein ganz schönes Konstrukt, das da aufgebaut wurde und das wahrscheinlich so in bis zum gewissen Punkt ja auch heute noch existiert, weil die Bauhütte als solche gibt es ja noch. Das ist ja nichts, was vorbei ist. Und wir sehen ja, wenn wir jedes Mal, ich kann jetzt hier gerade aus dem Fenster gucken, sehe einen wunderschönen blauen Abendhimmel und sehe zwar die 2 hinteren Spitzen und eine davon ist natürlich wie immer im Gerüst. Ne? Also ganz das genau. Ist ein Spiel, was wahrscheinlich nie zu Ende gehen wird.
Diese Bauhütte wurde in den 1840er Jahren wieder begründet, also 1844 ganz genau und unterstand erst auch eben der Stadt Ulm noch im 19. Jahrhundert. Bis dahin war das ja eine städtische, eine Bürgerkirche eben. Und der Stadtbaumeister Ferdinand Rähn, dem wurde auch gleichzeitig dann die Aufgabe übertragen, am Münster weiterzubauen. Und erst in den 50er Jahren wird die vom Stadtbauamt getrennt, weil es einfach unmöglich ist, dass einer Stadtbaumeister ungleich sich Münsterbaumeister sein kann, weil es einfach nicht geht. Und dann ist dies Münsterbauhütte wieder vollkommen selbstständig und bis heute eben auch geblieben. 1894 geht es Münster an die evangelische Gesamtkirchengemeinde über, der sie auch heute noch gehört, das Münster, und eben auch die Münsterbaumeisterin, Frau Dr. Helm Rommel, die heute dem Münsterbauamt und der Münsterbauhütte vorsteht, eben gehört organisatorisch jetzt zur evangelischen Kirche Ulm.
Okay, Frau Dr. Litz, befinden sich eigentlich im Ulmer Archiv, in dem Sie arbeiten, noch mehr solche Architekturschätze wie jetzt die vom Münster? Ich meine, gut, das ist jetzt das größte Bauwerk, aber es ist ja noch viel mehr gebaut worden. Gibt es da noch mehr aus der gleichen Zeit?
Natürlich, es gibt auch Bauzeichnungen zu den städtischen Bauten. Und ich will nur den großen Architekten Josef Furtenbach erinnern, der das erste Theater in einer Stadt gebaut hat und die Furtenbach-Gärten. Und solche alten Bauzeichnungen sind natürlich auch hier bei uns in den Beständen, wenn sie erhalten sind, eben auch natürlich überliefert. Ja.
Wäre das nicht schön, wenn jetzt sowas zum Beispiel auch in der Ausstellung gelandet wäre, so ein bisschen drumherum, so eine zeitgeschichtliche Abfassung?
Ja,
oder das, wären die Münster gefährlich geworden?
Nein, das nicht. Aber das hätte einfach auch den Rahmen gesprengt, wenn wir noch andere Themen reingemacht. Wir haben uns jetzt auf das Thema Stadt und Kirche eben in der Zeit der Gotik eben versammelt. Und alles andere hätte dann auch den finanziellen und räumlichen Rahmen gesprengt.
Es gibt ja auch jede Menge Begleitprogramm rund um die Ausstellung. Hatten wir vorher schon mal kurz angerissen. Ich möchte da jetzt auf jeden Fall, dass Sie mal die Möglichkeit haben, das ein bisschen noch auszuführen, weil ich glaube, das ist nicht ganz unwesentlich.
Genau. Da freuen wir uns auch, dass wir hier die Möglichkeit haben, auf diese Begleitprogramme hinzuweisen. Das sind einmal noch 2 wissenschaftliche Vorträge, die zu der Ausstellung gehalten werden. Einmal wird Herr Böker aus Karlsruhe, den ich eben schon genannt habe, vom Institut für Baugeschichte über den größten Turm der Christenheit sprechen. Das ist am 18. Januar im Rahmen des Vereins für Kunst und Altertums. Und am 25. Januar wird die Münsterbaumeisterin und Herr Otto Wölbert vom Landesamt für Denkmalpflege über Erhaltungsmaßnahmen Ulmer Münster im 21. Jahrhundert sprechen. Neben diesen Vorträgen gibt es ein großes Programm für Kinder und Jugendliche, also ein großes museumspädagogisches Begleitprogramm, auf das wir doch hinweisen möchten und uns freuen, wenn viele Kinder und Jugendliche dieses besuchen. Das ist zum einen, können die natürlich eine Führung machen, ja. Andererseits können sie auch ein Mitmachprogramm im Ulmer Museum dort erleben. Es gibt eine Kinderbauhütte, und wo sie eine Einführung in Material Material- und Werkzeugkunde erhalten und Stein- und Oberflächenbearbeitung ausprobieren können. Es kommen an bestimmten Tagen eben Leute, die Mitarbeiter der Münsterbauhütte ins Museum und zeigen den Kindern, wie sie arbeiten und arbeiten mit den Kindern eben kleine, ja, von mir aus Miniaturwasserspeier oder kleine Maßwerkarbeiten aus. Und an bestimmten Dienstagen kommen eben die Mitarbeiter der Bauhütte auch rüber ins Museum und arbeiten Teile, die dann später am Münster versetzt werden.
Das Ganze ist sicher auch nachzulesen auf der Homepage des Ulmer Museums. Und Ausstellung geht noch bis Februar. Also wir hoffen, dass wir das Interesse jetzt ein bisschen geweckt haben und gesagt haben, also ich selber muss ja ganz ehrlich zugehen, habe lange mit mir gehadert, ob das was für mich ist. Sie haben mich heute doch etwas mehr überzeugt, weil ich dachte, ich muss dazu Architekt sein, aber muss ich anscheinend nicht. Bei uns zu Gast Frau Dr. Litz vom Ulmer Stadtarchiv. Ich würde sagen, jetzt machen wir noch Musik und dann werden wir uns noch einmal ein bisschen über Ihre Arbeit im Stadtarchiv unterhalten. Die Plattform auf Radio Free FM. Wir sind schon in der letzten Gesprächsrunde wieder angekommen. Mensch, die Zeit vergeht immer hier wie im Flug. Heute bei uns zu Gast Frau Dr. Litz vom Ulmer Stadtarchiv. Frau Litz, befindet sich eigentlich noch viel unaufgearbeitetes Material in Ihren Regalen?
Ja, das ist ganz sicher noch da. Also wir haben zumindest alles erfasst, aber die inhaltliche Erschließung von vielen Beständen ist noch nicht sehr weit vorangeschritten.
Was würden Sie denn als den größten Schatz im Ulmer Stadtarchiv bezeichnen?
Das ist schwierig zu sagen. Für manche ist
man hat sie alle lieb.
Das Wichtige, für die anderen das. Also
was ist rein Ihr persönlicher persönlich Favorit?
Auch für meine wissenschaftliche Arbeit am wertvollsten ist der Bestand der Akten zur Reformationsgeschichte aus dem 16. Jahrhundert. Da hat Ulm also eine sehr, sehr gute Überlieferung und sehr, sehr interessante Sachen. Und ich habe selber über diese Zeit meine Doktorarbeit geschrieben und hatte da sehr viel Freude dran. Aber das ist eine rein persönliche Sache, was ein sehr, sehr großer Schatz ist, sind die 10.000 bis 12.000 Urkunden, die wir aus der Reichsstadtzeit verwahren. Also ein sehr, sehr großer Urkundenbestand.
Was sind das denn für Urkunden? Was für Urkunden?
Die Urkunden, Häuserkäufe, Königliche Privilegien. Jetzt zum Beispiel ein Ablassbrief, den wir vom Papst Bonifaz IX. In der Ausstellung zeigen. Ah. Ja, da sind oft wunderschöne Siegel dran, in dem Fall ein Bleisiegel, in anderen Wachssiegel, auch bei Wappenbriefen zur Verleihung des Adeltitels an die Ulmer Patrizier, wunderschöne Zeichnungen auf diesen Pergamenten. Also das ist ein ganz, ganz großer Schatz, den wir haben und auch von der Quantität her längst noch nicht ausgeforscht. Und dann jetzt natürlich eben diese Planrisssammlung, seit wir wissen, dass wir die zweitgrößte Sammlung der Welt haben, ist die Wertigkeit dieses Bestandes natürlich auch noch weiter gestiegen.
Ja. Die ist ja jetzt nun auch an Buchform sehr gut aufgearbeitet, wie Sie mir vorher erzählt haben.
Genau. Herr Böker, Frau Brehm, Herr Sauvé und Herr Hanschke haben eben einen stattlichen Band vorgelegt zu den gotischen Planrissen Ulm und der Donauraum, wobei wirklich der größte Teil in diesem Band Ulm umfasst. Der ist jetzt kurz vor der Ausstellung erschienen in einem Salzburger Verlag und im Museum eben im Museumsshops zu erwerben.
Verleihen Sie eigentlich auch Artefakte an andere Institutionen?
Das kommt auch sehr oft vor. Gerade heute ist ein Transport nach Paderborn gegangen. Im dortigen Diözesanmuseum wird eine große Ausstellung zu Franz von Assisi sein. Und wir hatten hier eins der größten Klarissenklöster, Frauenklöster vor den Toren der Stadt, zwar in Söflingen. Und da wurden zwei Archivalien angefragt, die wir dann ausgeliehen haben.
Ist es nicht gefährlich, solche Sachen dann zu verleihen? Ich meine jetzt nicht gefährlich, weil die das vielleicht nicht mehr zurückgeben wollen. Da trauen wir denen jetzt einfach mal, sondern das ist ja eigentlich auch so eine Sache. Diese Materialien sind ja eigentlich dem Verfall hingegeben. Wie schützen Sie die überhaupt?
Ja, also konservatorisch sind diese Pergamente oft weniger problematisch als Papier aus dem 19. Jahrhundert, das säurehaltig ist. Von daher, man schließt natürlich mit dieser Institution einen Leihvertrag ab. Da regelt man alles, wie das konservatorisch zu betreuen ist. Und diese Transporte werden dann von bestimmten Unternehmen gemacht, die eben auf Kunsttransporte spezialisiert sind. Heute war eben eine dieser großen Firmen da. Und das übergibt man persönlich, das wird dann von diesen dahin transportiert und dann auch da gezeigt und auch hoffentlich wieder gesund wieder hergebracht nach Ulm. Es ist bis Mai jetzt weg.
Aha.
Aber das kann man vertraglich regeln. Man macht konservatorische Auflagen manchmal, wenn da noch was gemacht werden muss, wenn was restauriert werden muss, damit es auch besonders schöner liegt, übernehmen teilweise auch diese Institutionen die Kosten dann für die Restaurierung.
Und wie gehen Sie selber damit um? Wird eigentlich da immer wieder mal durch die Gänge gegangen und gesagt, Mensch, da ist ein Buch, das sieht so aus, als ob es mal Hilfe bräuchte, oder wird einfach peu à peu abgearbeitet und restauriert?
Peu à peu abgearbeitet und wir haben jetzt gerade...
Konserviert, muss man ja eher
konserviert
sagen.
Konserviert wird sowieso immer geguckt, dass wir das nach besten Möglichkeiten eben verwahren. Und wir haben jetzt vom Gemeinderat Sondergelder gekriegt. Diese Aktion läuft bis 2015, wo wir eine große Summe von Mitteln, Finanzmitteln gekriegt haben, um Bestände, die jetzt gefährdet sind, restaurieren zu lassen. Und die haben wir eingeteilt in dringend, mittelfristig, langfristig. Und jetzt werden diese dringenden Fälle eben in den nächsten Jahren abgearbeitet. Unter anderem gehörten eben auch die Münsterrisse dazu. Die wurden im letzten Jahr aus diesen Sondertöpfen dann eben auch restauriert, oder in den letzten beiden, fast 3 Jahren. Das geht ja alles nicht so schnell. Man muss Spezialisten dafür finden. Die müssen dahin transportiert werden und dann wieder zurück. Und die sind jetzt also für die nächsten Jahrhunderte auf neuestem Stand eben konserviert. Und da hat man manchmal schon schlaflose Nächte, bis die wieder da sind. Weil,
das glaube ich.
Das sind dann heikle Sachen, aber es hat alles wunderbar funktioniert.
Ja, nicht, dass Sie den in der Streichholzschachtel zurückkriegen.
Genau, ja.
So als hübsche kleine Körner. Das war mal mein Plan.
Das ist das Problem. Die haben einen relativ hohen Versicherungswert. Da geht es dann in den Millionenbereich. Diese Münsterrisse waren eher im Millionenbereich versichert. Nur, das sind ja Unikate. Wenn der Plan weg ist oder diese Skizze weg ist, dann ist sie weg. Sie können das ja nicht wiedererwerben. Das gibt es nur einmal. Und das wäre natürlich fatal.
Ja, und genau das ist eure Aufgabe im Stadtarchiv Wien, hunderten, tausenden anderen Stadtarchiven in Europa und auf der Welt, solche Sachen zu erhalten. Da werden Sie auch weiterhin dranbleiben. Neben Ihrer Tätigkeit auch als Lehrbeauftragte an der Uni Tübingen, wollte ich jetzt eigentlich ja noch ansprechen, aber jetzt einfach mal sei das erwähnt. Also Sie machen da wirklich so viel und dann das auch noch. Haben Sie eigentlich überhaupt noch Platz für ein Privatleben?
Doch, das kommt auch nicht zu kurz.
Ja. Gut, schön. Also Frau Dr. Litz, recht herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier bei uns vorbeizukommen und uns mal ein bisschen über Ihre Arbeit beim Stadtarchiv zu erzählen. Ich fand es sehr, sehr interessant und ich denke, wir werden Sie beim Wort nehmen, dass wir nochmal auf das Stadtarchiv zukommen und da sicher noch die eine oder andere Sendung füllen, zum Beispiel eben mal über unseren historischen Büchsenstall hier.
Genau, herzliche Einladung.
Ja, gut. Also, das war die Plattform. Am Mikrofon hier auf der einen Seite Rainer Markus Walter. Zu Gast war Frau Dr. Litz und an der Technik Fabiano Nitsch. Ich wünsche noch einen super angenehmen Tag. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6.